Wir hören den Predigttext für den heutigen 11. Sonntag nach Trinitatis aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 15, die Verse 1 bis 7. Dazu stehen wir auf. Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Halleluja.
Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, freut euch mit mir. Ich habe meinen Hund wiedergefunden, zusammen mit meiner Frau. Gestern passiert. Und wir waren so tief im Gespräch über diesen Gottesdienst, wie wir den gestalten und welche Lieder und so weiter, dass wir gar nicht merkten, dass wir haben zwei Hunde, dass unsere Hündin Hummel gar nicht mehr da war. Wir waren beim Yachthafen angekommen und waren schon 4 Kilometer unterwegs gewesen. Und irgendwann, und da geht man eine Treppe rauf, wieder zur Steilküste. Und ich denke, wo ist denn unsere Hummel? Keine Spur. Dann ging's los. Erstmal von oben, von der Steilküste, den ganzen Yachthafen abgesucht. Nichts. Dann ordentlich gepfiffen und gerufen, keine Reaktion. Dann haben meine Frau und ich uns aufgeteilt, sie wieder runter zum Yachthafen, ich oben an der Steilküste entlang. Alle Leute, die uns begegneten, wurden natürlich angesprochen: Haben Sie einen kleinen schwarz-weißen Hund gesehen? Keine Spur. Immer wieder gepfiffen, gerufen, nichts. Dann haben wir uns verabredet, meine Frau ist praktisch den ganzen Weg noch einmal zurück. Und ich bin schon den ganzen Weg voran, man wusste ja nicht, in welche Richtung ist sie nun gelaufen, zum Auto, aber da war sie nicht. Dann habe ich vom Auto aus wieder den Weg eingeschlagen, den wir ganz am Anfang des Spaziergangs gegangen sind. Da kam meine Frau mir dann entgegen mit unserer Hummel. Und Hummel ist ja ganz, ganz treu, aber manchmal etwas verschlafen. Und da gibt es eine Stelle auf diesem Spazierweg, da biegen wir manchmal, wenn wir viel Zeit haben, rechts zum Baden ab. Aber diesmal hatten wir keine Zeit, wir sind links abgebogen. Das hatte sie wohl irgendwie nicht begriffen. Sie ist nach rechts gegangen und war auf dem Weg Richtung Bliesdorf, Richtung Badestelle. Und da haben wir sie auch wiedergefunden. Wir haben sie schon mal mehrere Tage verloren und da macht man sich natürlich Sorgen. Und weiß ja auch nicht, wenn sie jemand findet, was machen die Leute mit ihr? Wird sie dann nach Neustadt oder Altenkrempel gebracht oder nach Grömitz? Eigentlich haben wir sofort gesagt, Mensch, das ist ja im Grunde wie eine Interpretation dessen, was uns heute hier beschäftigt. Auf der Grundlage einer uralten Predigt, nämlich von Martin Luther, die er vor 500 Jahren gehalten hat, anlässlich des Reformationsjubiläums, nehmen wir jeden Sonntag uns eine Lutherpredigt vor und er hat halt auch über dieses Gleichnis gesprochen. Und wir haben gestern das entscheidende Erlebnis dazu gehabt und haben verschiedene Perspektiven wahrnehmen können. Nämlich einmal fügt man sich ja auch in so ein Tier hinein und man sah auch, als meine Frau sie dann wiedergefunden hatte, wie sie auf sie losstürmte und voller Freude war. Und man konnte sich richtig vorstellen, dass da vorher auch richtig so etwas wie Verzweiflung gewesen ist und sie hat gesucht und gesucht und fühlte sich wirklich verirrt und verloren. Und umgekehrt natürlich auch unsere Freude oder unser Engagement bei der Suche. Und das ist doch ein herrliches Bild und Gleichnis für das, was Jesus hier auch meinte. Er sagte, so ist das. Und so ist Gott, das muss man sich mal vorstellen, dass Gott auf jeden Einzelnen von uns so schaut und uns genau im Blick hat und sich riesige Sorgen macht, wenn wir nach rechts oder links vom Weg abweichen und sich dann auf den Weg macht, um uns zu suchen, uns nachzugehen, uns zu rufen, unermüdlich, bis er uns gefunden hat. Und dann sagt er, es ist mehr Freude als über 99 Gerechte, die das manchmal nicht nötig haben, die so selbstsicher sind, auch als Christ kann man so sein, so selbstsicher, vielleicht sogar ein bisschen verbissen in der kirchlichen Tradition, dass man darüber ganz die Liebe vergisst. Auch das gibt es ja. Und Jesus sagt, nein, alles kommt darauf an, dass wir wie dieses verlorene Schäfchen in dieser innigen Weise Gott begegnen dürfen, uns finden lassen dürfen, uns mitnehmen lassen dürfen auf einem guten Lebensweg. Martin Luther ging in seiner Predigt auf die Pharisäer ein und sagt, ja, die haben ja eigentlich, sagen die ja nichts Falsches, die haben ja eigentlich recht. Sie behaupten, Gott will denen gnädig sein, die fromm sind und seine Gebote halten und seinen Willen tun. Ja, das stimmt. Über die freut er sich ganz besonders. Und dann sagen sie, die Bösen, die seine Gebote nicht halten, die will er strafen, muss er strafen. Wir denken ja in Wirklichkeit ganz oft genauso, wenn uns irgendwas passiert tagsüber, wenn uns jemand von der falschen Seite in Worten oder Taten sozusagen an den Karren fährt, dann sind wir schnell dabei zu sagen, das geht aber nicht und das muss hier sofort wieder korrigiert und gerade gebogen werden. Und wenn es andere Leute betrifft oder üble Burschen, die in den Nachrichten erscheinen und dieses und jenes verbrochen haben, verlangen wir natürlich Recht und Ordnung und Strafe. Dann sagen die Pharisäer, und wir sollen mit den Sündern und den Bösen genauso umgehen, wie Gott mit ihnen umgeht und Unrecht beim Namen nennen und Unrecht tadeln und notfalls bestrafen. Gott ist eben zornig. Er ist ein Gott der Wahrheit, der Gerechtigkeit und er kann Sünde nicht dulden und ertragen. Also, sagen die Pharisäer, wollen wir mit Sündern auch überhaupt nichts zu tun haben. Das sind Menschen, die sind auf dem falschen Weg, die sind unrein und wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben und wollen auch das, was sie tun, selber eben nicht tun und andere Wege gehen. Sie fühlten sich also völlig im Recht, völlig auf der richtigen Seite. Luther sagt, unsere Vernunft insgeheim urteilt ganz genauso wie bei diesen Pharisäern. Manchmal ist es sogar so, dass wir im Blick auf uns selbst so denken. Das finde ich immer sehr interessant, wenn Martin Luther dieses anspricht, weil ich glaube, dass er an dieser Stelle selber eine seelische Verwundung hatte. Er sagt zum Beispiel, und ich finde, das ist biografisch, sobald ein Mensch seine Sünden spürt und gewahr wird, denkt er, Gott zürne. Es sei keine Gnade da. Man müsse ein großes Unglück erwarten. Es ist so, wie wir es an Adam und Eva auch sehen, als sie von dem verbotenen Baum gegessen und das Gewissen ihnen schlug, sie hätten gegen Gottes Willen gehandelt. Da verkrochen sie sich und durften sich nirgends sehen lassen. An den jungen Kindern sehen wir es auch. Wenn sie wissen, dass sie Unrecht getan haben, verstecken sie sich. Denn das ist das Wesen der Sünde, dass sie ein ängstliches Herz macht, das sich um Ungnade und Strafe sorgt. Und wer die Biografie Martin Luthers kennt, weiß, dass er genau an dieser Stelle einen sehr wunden Punkt hatte, dass eine tiefe Lebensangst in ihm gewesen ist, bevor er diese Begegnung mit Gottes Gnade hatte und wir sagen, bevor dieses reformatorische Erlebnis, das wir sogar fixieren können auf einen bestimmten Augenblick durch eine autobiografische Aufzeichnung von Martin Luther, das nennt man das sogenannte Turmerlebnis, wo er über dem Römerbrief saß, für seine Studenten den bearbeitete, um eine Vorlesung zu halten, und das Wort Gottes Gerechtigkeit ihn jedes Mal durchfuhr wie ein Blitz und er panische Angst hatte vor der Gerechtigkeit, die straft. Bis er dann, so sagt er selber, immer wieder diese Worte gelesen hat und, ich sage es mal das als Interpretation, so etwas wie eine innere Erkenntnis und Erleuchtung hatte und plötzlich verstand, ich habe das ja völlig falsch verstanden. Gott ist ja nicht dadurch gerecht, dass er straft und für Gerechtigkeit sorgt, sondern er ist deshalb gerecht, weil er uns so unendlich liebt, weil er uns seine Gnade schenkt und weil er uns durch diese Liebe auf einen gerechten Weg bringt. Und da sagt Luther, er fühlte sich wie von Neuem geboren, als wären ihm die Tore des Paradieses aufgegangen. Und all diese Ängste, diese Selbstverdammungen, so wie ich es hier gerade vorgetragen habe, die fielen förmlich von ihm ab und er wusste sich als geliebtes Gotteskind. Das war der eigentliche Augenblick der Reformation. Und von dieser Erkenntnis ausgehend hat dann Martin Luther Position genommen und hat sich eben in der Reformation dann öffentlich eingebracht. Und diese Wahrheit von der Liebe Gottes und Gnade hat unser Land, hat Europa verändert. Zurück zu unserem Gleichnis. Jesus nimmt die Sünde an. Unvorstellbar, dass Jesus hier etwas ganz, ganz anderes predigt als die Pharisäer. Martin Luther sagt, das konnte nur Jesus bringen. Das konnte sich einfach kein Mensch ausdenken, dass Gott ganz anders ist. Natürlich, wer eins und eins zusammenzählen kann und die 10 Gebote kennt, der denkt sich, die sind natürlich nicht ohne Grund uns gegeben. Und sie sind auch so etwas wie ein Maßstab für Gerechtigkeit, für das, was gut und böse ist. Also, wenn Gott uns schon so einen Maßstab gibt, wird er doch auch diesem Maßstab entsprechend urteilen und verurteilen, wenn man eben die Gebote bricht und nicht seinen Willen tut. Das Merkwürdige ist, das eine stimmt und das andere auch. Und das konnte sich kein Mensch ausdenken, sagt Martin Luther. Dass Gott ein Gott der Liebe ist, der uns nicht zerbrechen will, der nicht richtet, indem er uns zugrunde richtet, sondern der richtet, indem er uns aufrichtet, aufbaut, auferbaut und seine Liebe schenkt und uns damit befähigt, einen neuen Weg, einen Weg der Liebe einzuschlagen. Und damit es dazu kommt, dass wir befähigt werden, werden wir nicht im Vorwege mit einem Aufgabenkatalog konfrontiert, den wir erstmal eins zu eins einhalten müssen, sondern wir werden einfach konfrontiert mit Gottes Liebe. Selbst wenn wir noch so gesündigt haben, selbst wenn wir uns noch so verirrt haben, ändert das nichts an der Tatsache, dass Gott uns liebt und dass er uns sucht und dass er uns nachgeht und dass er sich nicht sehnlicher wünscht, dass wir uns finden lassen, dass wir seine Stimme hören, dass wir uns segnen lassen, beschenken lassen, mitnehmen lassen auf einen neuen Weg und so in die Lage versetzt werden, diesen Weg, den Gott natürlich für richtig hält und den natürlich die 10 Gebote wie einen Zaun abstecken und sagen, hier, das ist eine Lebensart, so lohnt es sich zu leben. Das ist, wird gesegnet, das wird gute Früchte hervorbringen. Bewege dich in diesem Rahmen meines Willens, meiner Gebote, aber eben nicht sozusagen mit einem Zollstock oder mit dem Druck eines schlechten Gewissens, sondern mit der Freude, dass Gott die Liebe ist und dass wir diese Liebe geschenkt bekommen und dann dadurch freigesetzt werden, diesen Weg der Liebe und des Guten zu gehen. Gott ist Liebe. Das ist das, was Jesus als radikale Botschaft mitgebracht hat. Und weshalb er sich ganz anders verhalten hat als die Pharisäer. Er ging nämlich zu den Zöllnern, zu den Prostituierten, zu den Dieben und Räubern und gab ihnen immer wieder eine neue Chance. Und eine ganze Reihe von ihnen wurden durch diese Liebe Jesu verändert, förmlich umgekrempelt, herausgeholt aus ihrem Irrtum, aus ihrer Verlorenheit, aus ihrer verbrecherischen Einstellung und freigesetzt für einen völlig neuen Weg. Gott ist Liebe. Das war die Botschaft Jesu. Und er hat sie gelebt. Es war nicht nur ein Gleichnis, nicht nur eine schöne Geschichte, sondern Jesus ist dieser Hirte. Jesus ist so vielen Menschen nachgegangen. Und weil wir glauben, dass Jesus derselbe ist, so wie es in der Bibel heißt, damals, heute und bis in alle Ewigkeit, gilt das auch für uns heute. Und Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, dieser fantastische Hirte, der seine Schäfchen sucht und unermüdlich mit ganz, ganz viel Herzblut im wahrsten Sinne des Wortes uns nachgeht, der ist mitten unter uns. Er ist mit dieser Liebe mitten unter uns. Mit diesem Suchen, mit diesem Rufen, mit diesem Locken, mit diesem Wunsch, dass wir uns finden lassen, dass wir auftanken, aufatmen in seiner Nähe, dass er uns rausreißt aus Irrtum und Verlorenheit, dass er uns zurückholt von unseren Abwegen, die wir in Worten und Taten gegangen sind oder immer wieder gehen, um uns seinen guten Weg zu führen. Was für ein fantastisches Geschenk. Martin Luther hat das verglichen mit der Liebe einer Mutter. Er sagt, es ist Liebe einer Mutter, die viele Kinder hat, die ihr alle lieb sind und nicht gern wollte, dass eines unter ihnen in Not gerät. Wenn es aber nun geschieht, dass eines hinfällt oder krank wird, so führt die Krankheit zu einem Unterschied zwischen diesem einen, also kranken Kind, und allen anderen, den Gesunden, sodass das Kranke für den Moment das Liebste ist und die Mutter sich keinem anderen stärker zuwendet und sich um keines fleißiger kümmert als um das Kranke. Wer nun über diese Liebe urteilen will, der müsste sagen, die Mutter hat nur das kranke Kind lieb, die Gesunden nicht. Genauso spricht der Herr hier, gehe ich mit Sündern um. Das ist ein Blick in das Herz Jesu. So schaut er uns an, mit einer unvorstellbaren Liebe, mit einem unermüdlichen Suchen, einem unermüdlichen Rufen und Segnen. Was ist denn der Irrweg? Was ist die Verlorenheit? Jetzt kommt der Wolf ins Spiel. Das ist wieder ein Luther-Zitat. Es ist eine böse Sache, wenn ein Schäflein von der Weide und von seinem Hirten weg in die Irre gerät. Denn es kann sich selbst nicht helfen und ist alle Augenblicke in Gefahr, dass der Wolf, der dem Schäflein nachschleicht, es greift und frisst. In solch einer Gefahr hätte es keine Hilfe, kann sich auch weder schützen noch helfen. So ist es auch um einen Sünder bestellt, den der Teufel von Gott und seinem Wort weggeführt und in die Sünde gebracht hat. Denn da ist er keinen Augenblick sicher, weil unser Feind, der Teufel, umherschleicht wie ein Löwe und sieht, ob er uns fressen kann. In solch einer Gefahr ist nun dies der einzige Trost, dass wir einen Hirten haben, unseren lieben Herrn Jesus Christus, der sich unser annimmt und uns sucht. Und wenn er uns findet, dass er uns mit Freuden auf seine Schultern legt und nach Hause trägt, wo wir vor dem Wolfe sicher sind und unsere beste Weide haben. Was ist das, unter den Wolf geraten, verloren sein, verirrt sein? Das heißt, getrennt sein von Gott, dass eine andere Macht uns beherrscht. Es hat auch was mit unserem Ego zu tun. Auch das ist eine Macht, die Selbstbezogenheit, der Egoismus, der uns leitet und in der Gewalt hat. Es können Dinge sein, denen wir uns verschrieben haben, die uns eben wichtiger sind, zum Beispiel als andere Menschen. Für manch einen ist das die Arbeit. Workaholics, arbeitssüchtig, erfolgssüchtig. Das sind alles Mächte und Kräfte. Die Habgier oder sich einer bestimmten Gruppierung anzuschließen oder bestimmten inneren Neigungen nachzugeben. Jähzorn, der ganz viel kaputt macht, sind auch wie eine Macht, die zerstörerisch wirkt. Negative Haltungen, negative Gedanken. Auch die Depression ist wie eine Macht, die uns runterzieht. Es ist förmlich so, wir fallen in ein tiefes Loch, so wie man sich das Schaf vorstellen kann, das verloren gegangen ist. Vielleicht eine Grube gefallen und kann sich nicht selbst befreien. Es gibt so viele Dinge. Ehekrieg, Rosenkrieg, andere zwischenmenschliche Zerwürfnisse, wo es zu Eskalationen kommt. Das sind alles Mächte und Kräfte, die uns wirklich die Lebenskraft aussaugen und rauben und uns dazu verleiten, Dinge zu sagen und zu tun, die wir vielleicht hinterher bereuen und wir eigentlich gar nicht tun wollen. Das ist die Art Verlorenheit, die es gibt. Und wie gesagt, es gibt da keine Verurteilung von Gottes Seite. Im Gegenteil, er geht so, wie wir unseren Hund gesucht haben, herum und ruft und bemüht sich, dass wir aufwachen, dass wir hören, dass wir aus diesem Bann dieser negativen Kräfte herauskommen und wieder in seinen Segensbereich hineinfinden. Psalm 119 heißt es: Gott, heimatlos irre ich umher wie ein Schaf, das seine Herde verloren hat. Such doch nach mir, denn ich gehöre noch immer zu dir. Ich habe nicht vergessen, was du geboten hast. Die gute Botschaft ist, er sucht uns. Gott sucht uns und er möchte uns aus jeglicher Sackgasse herausholen, einen neuen Weg zeigen. Wir haben es vorhin im Psalm gebetet: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wanderte ich durchs finstere Tal, fürchte ich mich nicht, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Jesus kam in das Tal und in alle Täler und Finsternisse dieser Welt. Er ist bei uns, mitten unter uns. Ruft uns und will uns herausführen, wieder ans Licht, auf einen guten Weg. Er sagt von sich selbst, Johannes 10, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. So sehr hat er uns gesucht, dass er selbst alle Finsternis, selbst alle Täler des Lebens, auch das tiefste Tal des Todes auf sich genommen hat. Damit wir frei sind, Vergebung geschenkt bekommen, ewiges Leben geschenkt bekommen, einen neuen Weg geschenkt bekommen. In Jesaja wird das prophetisch im Blick auf Jesus vorausgesagt. Jesaja 53. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Doch der Ewige warf auf ihn alle unsere Missetat. Das bedeutet, ein größeres Zeichen der Liebe Gottes gibt es überhaupt nicht, was Jesus am Kreuz getan hat. Und dieser Hirte, der uns so nachgeht, der bis in die finstersten Täler, in die tiefsten Gruben uns nachgeht, bis in den Tod hinein, der sagt zu uns, als der, der mitten unter uns ist und unser uns liebender Hirte ist, wo auch immer du bist, was auch immer geschieht, wie auch immer du dich fühlst, ob über lichte Höhen oder tiefe Täler dein Weg dich führt, vergiss niemals, es gibt auch für dich diesen guten Hirten, der dich liebt, der dich sucht, dem du vertrauen kannst. Lass dich suchen, lass dich finden und seine Hilfe wird dir zuteil werden. Gott sucht dich immer noch durch sein Wort. Hören wir seine Stimme? Er spricht in jedem Wort der Bibel hinein in unsere Verlorenheit. Und manch einer wird nachdenklich. Manch einer fängt an, seine Stimme zu hören. Und dann kommt es irgendwann zu diesem Augenblick, wo man das spürt, so wie Martin Luther bei diesem besonderen Erlebnis: Jetzt hat mich Gott gefunden. Jetzt verstehe ich seine Liebe. Jetzt ergreife ich seine Hand. Jetzt erfüllt mich seine Gegenwart. Und ich weiß um seinen Segen, um seine Gnade. Martin Luther ruft am Ende seiner Predigt uns etwas ganz dramatisch und engagiert zu und lädt uns ein, dieses Wort für uns selbst als Heilsbotschaft anzunehmen. So nimm nun diese Predigt von Christus an, denn um deinetwillen wird es gepredigt, dass du nur so zur Umkehr kommst. Das bedeutet, dass du dich vom Herrn Jesus Christus und seiner Gnade berühren lässt und aus der teuflischen Verstrickung herauskommst und gläubig wirst. Und hüte dich davor, dass du seine Stimme ja nicht vorüberziehen lässt, sondern schnell umkehrst und dem Hirten nachläufst. So wirst du heil werden und bereitest dadurch den Engeln im Himmel eine besonders große Freude. Und sie werden in der Nacht deines Lebens gerne um dich sein und dich vor aller teuflischen Gefahr behüten und beschützen. Dafür segne uns Gott. Amen.